Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann, nach langer Zeit, vor allem im letzten Jahr hier. Und nun haben wir schon wieder ein Vierteljahr bald rum. Die Zeit rennt hin, wir werden älter. Und so vieles um uns herum geschieht, wo wir nicht ganz klarkommen. Aber wir haben es besungen, der Herr ist mächtig, er ist der Sieger. Und im Namen unseres Herrn Jesus Christus grüße ich euch in aller Liebe Gottes und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich habe einen Text mitgebracht, der im Rahmen dieses Wochenspruchs steht. Johannes 12, Verse 20 bis 26. Es waren einige Griechen unter denen, die hinaufkamen nach Jerusalem, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus und von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Andreas und Philippus kommen und sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ich finde in diesem Text einfach diese Frage auch und schon die Antwort dabei: Wie kann man ein erfülltes Leben gewinnen? Hier könnten wir bestimmt eine Menge Vorschläge aufzählen und auch großartige Möglichkeiten beschreiben, die alle zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben führen würden. Und manch einer von uns ist auch bereits schon mächtig auf diesem Weg, vielleicht schon ein großes Stück in dieser Richtung unterwegs. Was hat man da nicht alles eingesetzt, um diesen großen Gewinn auch zu erhalten? Doch heute steht diese Frage noch einmal ganz klar für jeden Einzelnen von uns auf der Liste. Wie kann man ein erfülltes Leben gewinnen? Die Antwort schon mal vorweg: indem man das Gesetz des Weizenkorns beachtet. Wir kommen dann später noch einmal darauf. Aber dieser Bericht von Johannes gibt hier schon mal zwei Antworten dazu, was es mit diesem Gesetz des Weizenkorns einfach auf sich hat. Ich meine, zum Ersten, für Jesus Christus bewirkte es damals die Vervielfältigung seines Lebens, und für uns bewirkt es heute die Verwirklichung, also die Erfüllung unseres Lebens. Was war denn damals eigentlich los? Welche Erwartungen hatten die Menschen? Viele folgten Jesus nach und die geistliche Behörde konnte nichts mehr dagegen tun. Viele Menschen strömten einfach Jesus nach. Sogar griechische Festbürger fragen nach diesem Jesus. Sie erbeten sich erstmal eine Audienz bei seinen Jüngern. Und die geben ratlos diese Bitte weiter an ihren Meister. Vielleicht freuten sie sich auch, dass sich jetzt sogar noch fremde Interessen interessieren für Jesus. Wir können ganz sicher ihre Gedanken mitfolgen. Mann, das ist doch die Gelegenheit, das ist doch die Stunde für unseren Meister. Die Zeit ist jetzt reif, dass er so richtig mal geehrt wird. Bisher ist ja alles gut gegangen, diese vielen Menschen, die ihm nachlaufen. Und nun noch das Interesse der Fremden, das ist doch ein Signal für Jesus, jetzt endlich mal auf die Pauke zu hauen. Jesus sieht es ja auch als seine Stunde gekommen. Er merkt, dass seine Verherrlichung nahe ist. Sie steht kurz bevor. Und er spricht auch davon. Aber wie sonderbar reagiert er darauf. Nicht mit diesem Machtwort, das nun seine Herrschaft beginnt, jetzt komme ich als einer, den Ton angibt, sondern er reagiert mit einem Bild aus der Natur, mit diesem Bildwort aus dem Gesetz der Natur, das praktisch sein Sterben ankündigt. Was soll das nun wieder bedeuten? Ein Mann in den besten Jahren, der am sogenannten Höhepunkt seines Lebens steht, der spricht auf einmal von seinem Sterben. Da sind wir doch genau wieder an diesem Punkt, wo wir alle nach einem erfüllten Leben fragen. War es denn schon erfüllt, sein Leben? Was heißt das für Jesus? Jesus weiß genau, dass nach Gottes Willen sein Weg in die Herrlichkeit, in die Verherrlichung durch Leid und Not, durch Tod hindurchgehen muss. Und diesen Weg beschreibt er eben mit diesem Bild vom Weizenkorn. Weizenkorn, das ja auch bereits Lebenskraft in sich trägt, aber erst durch ein Absterben in der Erde wieder Frucht bringen kann. Und dieses Gesetz weiß sich auch Jesus unterworfen. Für ihn bedeutet das die Vervielfältigung seines Lebens. Er muss sterben, er muss sein Leben also aufgeben, um danach in vielfältiger Weise für alle da zu sein, nicht nur für die Juden. Was bedeutet das? Sterben, um dann noch vielfältiger wirken zu können. Bleiben wir einmal bei diesem Saatgut. Vielleicht können sich viele das noch vorstellen. Kurz nach dem Krieg oder auch nach Hungersnöten wurde das bereits vorhandene Saatgut zurückgenommen. Man hätte da viele Menschen satt machen können. Aber nein, man behielt es zurück und gab es in die Erde, damit es dann im anderen Jahr vielfältiger da sein konnte als Frucht. Sicher gab es da auch Menschen, die das nicht verstanden haben und haben es geklaut, haben sich am Saatgut vergriffen. Aber Vernünftige haben im darauffolgenden Jahr dann verstanden, worum es ging. Es muss in die Erde, es muss erst einmal absterben, um dann wieder Frucht zu bringen, vielfältigere Frucht. Das Samenkorn muss absterben, wenn es sich multiplizieren soll. Man braucht kein Fachmann zu sein, um zu wissen, dass so ein Samenkorn in seiner Gestalt vergeht, aber der Keim eigentlich weiterlebt und in völlig neuer Form als eine Frucht wieder erscheint. Vielleicht meinte das Jesus auch für sich. Seine jetzige Existenzform muss aufgegeben werden. Er muss sterben, er muss sich erst einmal hingeben in die Erde hinein, auch in den Tod, damit dann diese Keimkraft, das neue Leben aus ihm herauskommt und sich entfalten kann. Was war das denn für eine Existenzform, die Jesus lebte? Es war eine geschichtliche Bewegung. Ein Unternehmen Jesus, könnte man sagen. Es war ein Rabbi mit einigen Schülern, der für ein neues Miteinander in dieser Welt geschult hatte, die er dafür gewinnen wollte. Es war eigentlich eine sehr gute Sache, die sich jedoch nur in diesem kleinen Raum der Welt abspielte, dort in Palästina, Galiläa und Judäa. Wie hätte denn Jesus bei alledem dabei sein können, wenn er so geblieben wäre? Wenn er dort geblieben wäre, wo er war, der große Meister in seiner menschlichen Existenzform, ganz eingeengt. Von seinem Vater aus war Jesus für viel, viel mehr vorgesehen. Mit einem großen Auftrag für die ganzen Menschen da zu sein. Ein weltweiter Auftrag, Menschen zu gewinnen für das Reich Gottes. Und so sah auch er seine Verherrlichung darin, dass er erst mal wieder zurückkehrt in den Raum Gottes, aus dem er gekommen war. Ihm wurde der Name gegeben, der über alle Namen ist. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus davon spricht, also wo unser Text hier spricht, war seine Aufgabe noch an Raum und Zeit gebunden. Nur Jesus kannte diese Entgrenzung für sich. Es wird einmal aufgehen. Es wird sich entfalten. Ich muss aber hinein in den Tod, um dann auferstehen zu können und ganz neu für die Menschen da zu sein. Er hat es schon einmal erwähnt und davon gesprochen, dass er mitten unter denen sein wird, wo zwei oder drei in seinen Namen versammelt sind. So wie jetzt konnte er es nicht. Aber es wird geschehen. Und so ist Jesus auch heute noch dieser erhöhte Herr, der überall dabei ist, der aus seiner Begrenzung herausgekommen ist und jetzt mitten unter uns wirken kann. Dieses Weizenkorn, wenn wir bei dem Bild bleiben, hat sich also vervielfältigt. Seine Wirksamkeit ist noch viel stärker geworden. Und wir begreifen es noch gar nicht und doch ist da eine Wirksamkeit vorhanden. Etwas, was sich entfaltet, was aufgeht, was in uns Menschen aufgehen kann. Ja, wo auch wir mit angeregt werden, praktisch diesen Keim aufplatzen zu lassen, um dann den Menschen zu zeigen, hier ist Gott der Herr am Werk. Das klingt alles so wissenschaftlich, biologisch. Und manche können sich da richtig reinsteigern, auch in den verschiedenen Erklärungsversuchen. Aber diese Veränderung war kein so harmloser Vorgang, wie man sagen kann, dass sich vielleicht Wasser in Dampf verwandelt. Nein, noch einmal der Satz, das Weizenkorn musste in die Erde fallen und absterben, wenn es Frucht bringen sollte. Es muss etwas geopfert werden. Und da war Jesus, der Sohn Gottes, bereit, dieses Opfer auf sich zu nehmen. Jesus musste sich selbst aufgeben und den schweren Weg des Kreuzes gehen, damit er dann als Gottes, könnte man jetzt diesen Begriff gebrauchen, Erstlingsfrucht wieder ganz neu aufblühen konnte. Jesus, die Vervielfältigung seines Lebens. Aber für uns Menschen, was bewirkt das Gesetz des Weizenkorns für uns? Ich sagte schon, die Verwirklichung unseres Lebens. Heute wird so viel von Selbstverwirklichung gesprochen, wo man meint, im Leben etwas Großes darzustellen, wo man die Karriere leider bis zur letzten Sprosse in die Höhe steigt. Aber Jesu Worten nach wäre das nur ein Liebäugeln mit sich selbst hochbringen. Dabei würden wir das Leben verlieren, weil man es auf diesem Weg nur erreichen kann, den Jesus uns vorgezeigt hat. Ich weiß, es gibt so viele um uns herum, die das nie begreifen würden. Warum soll ich mich aufgeben, um dann mal größer dastehen zu können? Dieses Gesetz des Weizenkorns geht also auch nicht an uns Christen vorbei. In seinen Abschiedsreden macht Jesus oftmals darauf aufmerksam, dass die Jünger in seiner Nachfolge auch dem Hass und all dem Bösen ausgesetzt sein werden. Darüber sollten wir uns nicht wundern, auch nicht beklagen, obwohl wir es gern tun. Sondern wir sollten verstehen, dass Nachfolge auch etwas kostet. Aber wir reden oft so, als ob diese Nachfolge Jesu etwas für Weichlinge wären, die sich im Leben schonen wollten. Also ich habe das noch nicht so erlebt. Wir haben auf der anderen Seite aber auch keinen Grund, uns als Märtyrer auszugeben und dann darzustellen, ach, was ich alles leiden muss. Nein, es bleibt schließlich Gott selbst überlassen, wie er dieses Gesetz des Weizenkorns an jeden von uns dann auch zur Geltung bringt. Jesus will uns mit diesem Bildwort eigentlich nur sagen, dass wir bereit sein sollen. Bereit sein sollen für das, was in unserem Leben geschieht und dann mit ihm auch Schritte vorwärts gehen. Es ist keine Banne von Gott, wenn sich dieses Gesetz des Absterbens hin und wieder einmal in unserem Leben dann auch so zeigt und auswirkt. Wo wir dann vielleicht sagen, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Oder das ist doch kein Leben für für mich. Martin Luther betete einmal: Du Herr, erhöhst uns, wenn du uns erniedrigst. Du führst uns gen Himmel, wenn du uns in die Hölle stößt. Du gibst uns den Sieg, wenn du uns unterliegen lässt. Du machst uns lebendig, wenn du uns töten lässt. Das sind eine Menge Gegensätze, die wir nicht begreifen. Und doch ist es so, dass Gott ganz anders sieht, was für uns notwendig ist. Um ein erfülltes Leben zu gewinnen, gilt es schon, den Einsatz meines geringen Egos ins Spiel zu bringen. Da muss mein Ich verschwinden, absterben, um sein Ich, das große Du, auch wachsen lassen zu können. Wenn Jesus sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, wird es erhalten zum ewigen Leben, dann geht es nicht darum, negative Gefühle für sich selbst oder für sein Leben zu haben oder sich gar selber zu verachten, wie es auch viele tun. Nein, es geht darum, dass wir uns ganz diesem Herrn, der uns geschaffen hat, hingeben und dass wir ihn an uns wirken lassen. Und es geht auch darum, dass wir immer zu wählen haben, wem man den Vorzug gibt in unserem Leben. Und da kann es ganz schnell dahin kommen, dass wir zwischen den Dingen unserer irdischen Existenz und einem Leben im Frieden mit Gott wählen müssen. Wir haben es gehört von denen, die sich ganz bewusst auf die Seite der Nachfolge Jesu stellen und dann vielleicht ihr Leben so verlieren. Aber nicht das Leben, was weiter wirkt und dann bei Gott zu einem neuen Leben wieder auferstehen wird. Wenn wir uns das einmal überlegen, wohin dann unser natürlicher Menschenverstand tendieren würde, das ist wohl klar. Gott, ja, wenn er mich nicht stört. Christus, ja, wenn sonst in meinem Leben nichts darunter leiden muss. Gemeinde? Ja, wenn sie mir nirgendwo reinredet. Wir könnten hier diese Sätze fortführen. Immer so sind auch unsere Gedanken. Man könnte mehr da anfügen, weil dieser alte Adam in uns eigentlich so leidenscheu ist. Auch bequem, feige, ichsüchtig. Weil er auf dieses Leben in der Welt hier ausgerichtet ist. Aber bitte nicht falsch verstehen. Die Zugehörigkeit zu Jesus Christus bedeutet niemals Selbstkasteiung, so wie es uns manche vielleicht auch lehren wollen. Nein, hier geht es um die Freiheit gegenüber all den Dingen dieser Zeit und dieser Welt. Dass ich frei bin, mit ihnen umgehen zu können, ganz zwanglos. Und nicht, dass die mich beherrschen. Dass unsere Dinge, die wir uns erworben haben, uns dann so beherrschen, dass wir gar nicht mehr anders gehen können, als nach oben zu streben, etwas darstellen zu wollen. Nein, es bedeutet schon manchmal loslassen, Verzicht. Sammelt nicht mehr Schätze auf Erden, hat Jesus auch mal gesagt. Sondern man hat seinen Besitz bei Gott. Wir können von Gott nicht ertrotzen, was er uns gar nicht zugedacht hat. Erfolg und Ansehen, warum eigentlich nicht? Aber wenn man nur dafür lebt und sich davon auch versklaven lässt, dann hat man das Leben ganz verfehlt. Gibt es keine Erfüllung des Lebens. Egoistisch, nur auf das eigene Glück aus sein, muss unglücklich machen. Wer immer nur seine Gerechtigkeit erhalten will, der wird sie am Ende ganz verlieren. Auch das könnten wir wieder endlos fortsetzen in diesen Gegensätzen. Jedenfalls geht es darum, dass man sich so wie ein Saatgutdieb dann weigert, das Weizenkorn in die Erde fallen zu lassen. Eben loszulassen, das aufzugeben, was keinen Sinn macht. Und wenn man selbst dann versucht, daran zu ziehen und zu wirken, an diesen biologischen, wo es Gesetz ist, Gesetz der Natur. Der Naturwissenschaftler Boehm beachtete mal einen sich bildenden Schmetterling. Und der war noch in der Larve drin, gefangen und bemühte sich rauszukommen. Das hat er alles beobachtet. Und es sah aus, als ob dieser Schmetterling das gar nicht schaffen würde. Und das tat dem Wissenschaftler leid. Und er half dem Schmetterling heraus aus dieser Larve. Aber was geschah? Dieser Schmetterling entwickelte sich nicht richtig. Die Flügel breiteten sich nicht ihrer Größe aus. Er bekam auch nicht die richtige Farbe. Auch die Punkte auf seinen Flügeln prägten sich überhaupt nicht aus. Der Schmetterling entwickelte sich nicht und starb bald. Der Wissenschaftler war erschüttert. Er wusste damals noch nicht, dass jeder Schmetterling, wenn er sich zur Schönheit entfalten will, auch die Zeit des sich Quälens braucht. Diese Zeit der Entwicklung, diese Zeit des sich Quälens heraus zum Leben. Diese Zeit, wozu der Schöpfer ihn bestimmt hatte. Jeder Eingriff von Hilfe zur negativen Entwicklung führt zur negativen Entwicklung und vielleicht auch noch zum Tod. Und das ist Naturgesetz. Wer es nicht beachtet, hat dann die Folgen zu tragen. Und nun hören wir Jesus, wie er dieses Naturgesetz auch für sich anwendet und dann für uns meint. Kommt selbstverständlich auch die Frage wieder, will Gott uns denn wirklich so kurz halten? Nein, niemals. Gott will ja, dass wir durch Jesu Sterben das neue Leben gewinnen. Er ist für uns diesen Weg gegangen. Er hat es zuerst versucht, nicht versucht, sondern wirklich im Gehorsam ist er diesen Weg gegangen. Er ließ sich kreuzigen. Er ist gestorben für uns, um dann als Erstlingsfrucht wieder aufzustehen zu neuem Leben und für uns das neue Leben mitzubringen. Und wer das nun befolgt, der wird auch ein erfülltes Leben haben. Leider fällt es uns so schwer, das alles zu glauben, dass dieser Gewinn unseres Lebens gerade in der Nachfolge eines Gekreuzigten zu finden ist. Wenn wir es aber versuchen zu glauben, werden wir auch erfahren, dass Gott uns in Jesus das Leben gibt. Das Leben, wo wir fürchteten, es einfach zu verlieren. Nein, dann wächst es heraus. Dann kriegen wir Kraft, die Kraft, die wir brauchen, um auch anderen Menschen zu zeigen, hier ist die Frucht von dem, der uns geschaffen hat und sie geht weiter, verbreitet sich überall. Wir werden fröhlicher, viel freier, wenn wir uns selbst nicht mehr suchen müssen, wenn wir Jesus dienen. Und so kommt der Satz am Schluss auch von den Dienst. In Dienst Jesu treten, nicht nur nachfolgen, ach ist der schön auf diesem Weg, sondern ihm dienen, ihm treu bleiben, ihm auch zeigen, ich bin für dich da. Und somit werden wir auch für die Menschen da sein, die um uns sind. Wir finden ein erfülltes Leben, wenn wir es in der Nachfolge Jesu drangeben. Also nicht wegwerfen, sondern drangeben, in seine Hände legen. Nur so kommen wir zur Verwirklichung, wenn wir unser Ego in den Tod hineingeben, absterben lassen. Wenn wir das wie ein Weizenkorn in die Erde fallen lassen. Die Bibel nennt das Kreuzesnachfolge. Und das klingt ja immer so schwierig. Kreuzesnachfolge. Aber in dieser Kreuzesnachfolge werden wir unseren Eigenwillen verlieren, überwinden können. Und dann mit diesem Herrn, der nun nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist, sondern überall sein kann, der mit uns unterwegs ist, mit diesem Herrn auch einen fruchtbaren Dienst führen kann. Dazu segne uns Gott. Dazu segne uns dieser Gott als Vater, dass wir alle ganz treu und fröhlich in der Nachfolge Jesu, dem geliebten Sohn, auch geliebte Kinder in dieser Welt sind. und ihm die Ehre geben, indem wir das sind, was wir geworden sind durch Jesus Christus. Amen.
Sicherlich sind einige Gedanken und Dinge, die uns bewegt, die wir mitnehmen. Und ich denke, dass wir uns noch kurz Zeit nehmen, das, was uns bewegt hat, von diesem Wort her zu Gott zu bringen. Und zwei, drei Mann. Und wir bitten dich, Siegfried, dass du dann danach uns noch segnest und uns Segen stellst.
Ich bin zum Segen. Herr Gott, berühre uns im Kommen wie im Gehen. Herr, bewahre uns im Tun wie im Lassen. Gott, behüte uns im Wachen wie im Schlafen. Herr, segne unser Leben und Sterben. Gott, segne unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Herr, stärke, was in uns wachsen will. Schütze, was uns lebendig macht. Behüte, was uns weiterträgt. Bewahre, was wir freigeben und segne uns, wenn wir aufbrechen zu dir. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.